Also die Impfung wird nicht nur die geimpfte Person beschützt, sondern auch die Bevölkerung insgesamt.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. Und wir reden über einen kleinen Stich mit großer Wirkung. Und zwar gibt es immer noch viele Diskussionen rund ums Thema Impfen. Dennoch ist es ja eine effektive Maßnahme, um sich vor ja ansteckenden Krankheiten zu schützen. Und seit Corona sind wir ja auch alle eigentlich Impfexperten geworden, oder? Wir kennen mittlerweile Begriffe wie Booster, mRNA-Impfstoff, Totimpfstoff oder Herdenimmunität, alles Begriffe, die wir mittlerweile drauf haben. Ne? Es gibt Impfungen gegen Grippe, Standardimpfungen in der frühen Kindheit, gegen Gürtelrose, die Bandbreite ist ganz schön vielfältig. Welche Impfung ist für welche Altersgruppe wichtig? Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Impfarten und was gibt es generell zu beachten? Das klären wir mit Professor Dr. Luca Cicin-Schein vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.
Ja, ganz gerne, freut mich.
Vielleicht zu Beginn erstmal so eine grobe Einordnung, warum Impfen überhaupt so, sag ich mal, für die öffentliche Gesundheit wichtig ist.
Ja, es gibt zumindest zwei gute Gründe dafür. Das erste ist das Personenschutz. Das ist dieser Schutz der geimpften Person. Durch das Impfen wird dann die Person von Infektionskrankheiten geschützt. Und das ist immer so spezifisch für den Infektionserreger, gibt es dann normalerweise eine Impfung, die gezielt gegen diese Infektion dann auch schützt. Die Leute werden dadurch nicht krank. Das zweite Grund ist die verminderte Ausbreitung von diesen Infektionserreger. Somit die Person, die geimpft ist, kann auch wesentlich schlechter das Keim weitergeben und dann damit wird gestärkt die sogenannte Herdenimmunität. Und das bedeutet, dass durch die Impfung wird nicht nur die geimpfte Person beschützt, sondern auch die Bevölkerung insgesamt.
Und bei einem selbst jetzt, inwieweit, was macht die Impfe dann in meinem Körper? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Das sieht so aus. Wenn wir infiziert werden, dann erkennt unser Immunsystem diese Keime. Was er eigentlich erkennt, sind die Moleküle, die diese Keime haben, an der Oberfläche meistens. Und das sind Moleküle, die sich unterscheiden von den Molekülen von unserem Körper. Also das Immunsystem erkennt das Fremde, das sich in unseren Körper eindringt. Und es erkennt es nicht nur, sondern es baut ein Gedächtnis, wir nennen es ein Immungedächtnis, sodass diese Moleküle können von den Immunzellen in der Zukunft auch besser erkannt werden. Und dadurch, wenn wir das zweite Mal durch dieselbe Infektion infiziert werden, ist das Immunsystem bereits geschult, kann das schnell erkennen und kann auch wesentlich schneller dann das Keim nicht nur erkennen, sondern auch vernichten. Und dann kann sich das Keim nicht ausbreiten in unserem Körper. Die Anzahl von den Infektionserregern ist wesentlich geringer und wir werden nicht krank.
Aber das Gedächtnis ist irgendwann schlecht und vergisst, sodass wir immer mal wieder impfen müssen? Oder ist das von Impfe zu Impfe unterschiedlich?
Das ist von Impfung zu Impfung unterschiedlich. Manchmal sackt dieses Immungedächtnis schnell ab und manchmal hält sich das wesentlich länger an. Die Paradebeispiele sind zum Beispiel bei der Covid-Impfung. Wir wissen, dass dieses Abfall vom Immunerkennung relativ schnell ist und bereits in Wochen wird die Immunität schlechter. Die Immunerkennung wird somit verschlechtert. Bei anderen Impfstoffen, zum Beispiel bei Masern, ist diese Immunerkennung sehr, sehr langlebig und dauert Jahrzehnte.
Wie kommt das denn, dass es da so große Unterschiede gibt, dass die eine Impfung länger hält als die andere?
Es geht um den Immunzellen, die bei dem Immungedächtnis dann eine Rolle zusammenspielen. Bei manchen Immunisierungen, bei manchen Impfstoffen, werden die sogenannte langlebige Plasmazellen angeregt. Das schafft besonders dieses Masernimpfstoff sehr gut. Bei den anderen, wie bei der mRNA, werden schon die Immunzellen angeregt. Es gibt da auch eine Gedächtniszellenbildung. Aber diese langlebige Plasmazellen, und die Plasmazellen sind die Zellen, die tatsächlich die Antikörper herstellen. Und die gibt's, es gibt wenig was davon. Und dadurch senkt das Antikörperpegel relativ schnell ab. Und wir werden schon beschützt, also von einem schwerwiegenden Infekt, von einer starken Belastung sind wir beschützt, weil es gibt noch immer eine Reserve an Immunzellen, die das Keim erkennen. Aber die sind nicht in der Lage, gleich Antikörper herzustellen. Sie müssen erstmal in Gang kommen, um dann Antikörper herzustellen. Und das führt dazu, dass, das ist ja schon berüchtigt mittlerweile, bei einer Covid-Impfung man das immer wieder machen muss, weil diese Antikörper relativ schnell absacken.
Ja. Jetzt gibt es ja für jede Altersgruppe auch irgendeine Impfe oder eine Impfung, die besonders wichtig ist. Also kann man da vielleicht 2, 3 Beispiele nennen, welche Altersgruppe da welche Impfung auf jeden Fall mitnehmen sollte?
Ja, also die Infektionserreger sind tatsächlich am gefährlichsten für die ganz Jungen oder für die ganz Alten. Bei den Neugeborenen oder bei Säuglingen ist das Immunsystem noch nicht reif und es ist ungeschult, weil die haben ja noch keine Lebenserfahrung, die hatten nicht die Gelegenheit gehabt, mit Infektionserregern in Kontakt zu kommen. Bei den Erwachsenen dann ist genau diese frühere Erfahrung super vom Vorteil, weil dann die werden nicht krank, die können erkennen, was sie mal im Leben davor begegnet haben. Aber dann irgendwann werden wir alt und unser Immunsystem wird durch Alterungsprozesse träge und kann nicht so schnell, nicht so gut mehr auf, besonders auf neue Infektionserreger eine Immunität aufbauen. Und somit gibt es tatsächlich Impfstoffe, die gezielt empfohlen werden für die Kinder. Das sind diese Impfstoffe, die in dem Impfkalender auch stehen, sowas wie Röteln und Masern und Keuchhusten und Diphtherie und Pertussis. Alle diese Sachen sind wohl bekannt. Und dann es gibt auch noch Impfstoffe, die besonders empfohlen werden für die Senioren. Und hier haben wir in dieser Impfstoffgruppe Sachen wie die jährliche Grippenimpfung, wir haben hier die Covid-Impfung, RSV ist so ein Beispiel, das respiratorische Syncytium-Virus, das ist besonders für Menschen ab 75 in Deutschland empfohlen. Es gibt die Gürtelrose, die in Deutschland empfohlen wird als Impfstoff für Senioren. Und dann auch die Pneumokokken, das ist das Streptococcus pneumoniae, das die Lungenentzündung verursachen kann. Da gibt es auch einen Impfstoff dagegen, der besonders für Senioren empfohlen wird. Und zum Teil überdecken sich auch diese Impfstoffe. Also man muss schauen, diese Pneumokokken-Impfstoffe sind sowohl für die Kinder als auch für den Senioren empfohlen. Für die einen, weil es ist besser, wenn sie geimpft sind und dann werden sie nicht zum ersten Mal im Leben krank. Für die anderen, weil mittlerweile es ist gut möglich, dass sie nicht so gut beschützt werden von einer Lungenentzündung, dass bei denen das Problem gefährlicher ist. Und dann durch eine Impfung können sie auch wesentlich bessere Chancen haben, noch ein längeres Leben zu haben.
Was meinen Sie, Sie haben jetzt so ein paar Beispiele aufgezählt, wie viele hat man denn so in seinem Leben, wie viele Impfungen nimmt man denn da, also verschiedene jetzt, nicht Auffrischungen, sondern wie viele verschiedene sind das dann wohl?
Das wird so im großen Ordnung von 20 bis 30 vielleicht sein, aber mehr als das ist es auch heutzutage nicht, und ich sage auch sehr klipp und klar, leider ist das nicht, weil wir werden wesentlich häufig und mehr Infektionen im Leben auch durchleben. Es gibt buchstäblich Hunderte, wenn auch nicht Tausende an Keimspezies, mit denen wir in Berührung kommen können, die auch Probleme auslösen können. Und wir haben nur einen Teil davon durch Impfungen abgedeckt.
Aber Sie meinen jetzt 20 bis 30 verschiedene Impfungen, also ich meine jetzt nicht Auffrischung, sondern schon verschiedene, also eine gegen Masern, eine gegen Röteln, eine Gürtelrose, einmal Covid. Fände ich jetzt viel persönlich, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also ich würde schon sagen, ungefähr bei 20 auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, weil verschiedene Länder haben verschiedene Impfungen empfohlen. Es gibt Sachen, die hierzulande gar nicht empfohlen werden, wie zum Beispiel Gelbfieber oder West Nile und so weiter oder Chikungunya. Aber es gibt Teile der Erde, wo diese Infektionen ziemlich umgängig sind. Und dann ist es auch ein Vorteil, wenn sich man dort impft.
Oh, die Heimatkrankenkasse übernimmt die Kosten für alle Standardimpfungen. Wer darüber hinaus noch einen Pieks braucht, weil er zum Beispiel in eine bestimmte Urlaubsregion reisen möchte, profitiert als Versicherter der Heimatkrankenkasse vom sogenannten Impfbudget. Jährlich stehen 300 Euro da zur Verfügung. Mit einem Klick auf den Link erfahrt ihr nochmal ausführlich, was die Heimatkrankenkasse da für euch so im Angebot hat. Aber diese 20 Impfungen, also die haben mich jetzt schon wirklich so überrascht.
Ich will aber etwas betonen. Relativ häufig wird erzählt von Impfskeptiker, dass man heutzutage das Immunsystem durch Impfungen überlastet, dass diese Anzahl von 20 oder 30 etwas Großes wird. Und das Gegenteil eigentlich stimmt, nämlich wir werden durch hunderte von verschiedenen Infektionserregern aus der Umgebung immer wieder belastet. Und diese Immunisierungen, denen wir ausgesetzt sind, das ist etwas, was unser Immunsystem sehr gut bewältigen kann. Es funktioniert auch so, dass es alle diese verschiedene Keime erkennt und aktiviert wird und es kann sehr gut klar damit kommen.
Bevor man sich eine Spritze holt, eine Impfung, oder gibt ja auch verschiedene, kann ja auch eine Schluckimpfung nehmen, also es gibt ja verschiedene Arten, die Impfung zu sich zu nehmen. Warum muss man dafür eigentlich gesund sein? Weil das sonst das Immunsystem überlastet?
Ja, also man muss nicht so ganz gesund sein. Das muss man auch jetzt mal ein bisschen klären. Man wird den Menschen empfehlen, impfen sie sich nicht, wenn sie Fieber haben. Aber wenn jetzt mal eine Erkältung ein bisschen hat, wenn das Kind im Winter eine Erkältung hat, dann ist das noch immer in Ordnung, das eigene Kind zu impfen. Nämlich würde man jetzt wirklich warten, bis alle Atemwege super frei sind, dann würde man die Kinder kaum im Winter impfen. Das ist auch, was man beachten soll. Also der Grund, wieso man will nicht, aber dass man jetzt eine fieberhafte Infektion im Laufe der Immunisierung hat, ist eher, dass diese Infektion würde verhindern, dass der Impfstoff richtig zuschlägt. Weil das Immunsystem ist bereits beschäftigt mit dem Infektionserreger, dann, wenn da kommt noch etwas, es ist nicht so optimal. Also es ist besser, wenn dann man sagt jetzt, ein Impfstoff kommt zum Zeitpunkt, wo das Immunsystem auch tatsächlich sich auf diesen einen Erreger, auf diesen einen Antigen, das ist das Bestandteil von dem Keim, das durch das Immunsystem erkannt wird, dass das Immunsystem sich auf das besser konzentriert. Dann wird auch die Immunisierung länger anhalten.
Weil ich es jetzt gerade angesprochen habe, Schluckimpfung, Spritzen, gibt es da irgendwie was, wo man sagt, das eine ist besser, das andere ist schlechter, oder ist das einfach was fürs Kind oder für den Erwachsenen dann angenehmer ist?
Also Schlucken ist meistens angenehmer als Spritzen, weil das ist mit einem gewissen Schmerz vereinbart. Aber die Tatsache ist, dass noch immer es gibt relativ wenige Impfstoffe, die man auch als Schluckimpfung verbreiten kann. Das hat was damit zu tun, dass wenn wir über den Schleimhäuten eine Schluckimpfung geben, das muss aufgenommen werden, das muss zu den richtigen Zellen kommen und unser Körper hat diese Barrieren, die uns beschützen gegen den Keimen aus der Umwelt, dann kann es wohl sein, dass durch vielen von den Impfstoffen das Impfstoff einfach auch in den Schleimhäuten abgebaut wird, noch vor es das Immunsystem anregen kann. Die Schluckimpfungen, die vorhanden sind, meistens funktionieren so, dass das irgendwelche abgeschwächte Infektionserreger sind, die noch immer zum Teil auch vermehrungsfähig sind und dass sie dadurch auch weiter durchs Körper kommen und zu den Immunzellen gelingen, die auch dann aktiviert werden sollen. Und das ist das Vorteil bei der Spritzimpfung, dass man kann dort auch diese abgetötete oder sehr gezielt erstellte Antigene geben als Impfstoffe, Die sind einfach rekombinante Eiweiße, die überhaupt nicht sich vermehren können, die eine sehr geringe Gefährdung für das Wirt darstellen und dadurch auch weniger Nebenwirkungen haben als zum Beispiel ein Impfstoff, der noch immer einigermaßen vermehrungsfähig ist.
Sie haben es gerade Nebenwirkungen angesprochen. Man muss ja, glaube ich, unterscheiden zwischen Impfreaktion und Impfnebenwirkung. Erklären Sie nochmal einen Unterschied und was das genau bedeutet.
Ja, also genau genommen sind Impfreaktionen eine Untergruppe von Impfnebenwirkungen. Das sind diese Impfnebenwirkungen, die relativ schnell nach der Impfung auftreten und die dann auch sehr kurzfristig Probleme verursachen und langfristig unbedenklich sind. Wir reden hier von Sachen wie zum Beispiel die Rötungen und die Schwellungen und ein gewisser Schmerz an der Seite, an der Seite, wo die Impfung gegeben wurde, in der Stichwunde und Umgebung. Es gibt Impfreaktionen, die sich ein bisschen mehr systemisch zeigen. Zum Beispiel, dass nach der Impfung man sich ein bisschen schlapp fühlt, müde ist oder halt eine gewisse Übelkeit hat oder sogar auch eine Fieber für einen Tag oder zwei entwickelt. Das alles nennen wir Impfreaktionen. Auch zum Beispiel Schwellungen von Lymphknoten in der Region, in der Achse zum Beispiel, neben den Schultern, wo die Impfung stattgefunden hat. Und wie gesagt, das sind alle Sachen, die sich im Laufe von 3-2 Tagen auflösen.
Aber ist das nicht sogar gut, dass es das gibt? Also weil der Körper dann reagiert?
Grundsätzlich, es zeigt, dass der Körper reagiert. Es ist nicht so gut für den Mensch. Der Mensch fühlt sich subjektiv unwohl. Und das ist natürlich etwas, was wir gerne nicht hätten. Aber es ist manchmal fast unvermeidbar, weil die langfristigen Vorteile sind besonders besser als diese kurzfristigen Nachteile. Vielleicht noch als Impfnebenwirkungen möchte ich noch etwas erwähnen, was tritt auf bei den abgeschwächten Impfstoffen. Hier reden wir von Masern, Parotitis und Röteln. Und das ist, dass es sich hier handelt um Viren, die sich vermehren können. Dadurch kann auch so ungefähr eine Woche nach der Impfung eine Krankheit auftreten, die ein bisschen ähnelt der Krankheit, die auch durch den Masern verursacht werden wurde. Die ist aber mild und die auch geht vorbei in 2-3 Tagen und tritt auf ungefähr so in 2-5% von den Fällen, die dadurch geimpft sind. Das ist aber auch etwas, was man beachten soll, zum Beispiel bei den Personen, bei den Kindern, die immunabgeschwächt oder sogar immundefizient sind. Das sind die Leute, die wir gar nicht mit einem lebendigen Impfstoff impfen möchten. Weil dort können dann diese Impfkomplikationen, das sind diese erhebliche Impfnebenwirkungen, auftreten. Also wir möchten nicht auch mit einem abgeschwächten Masernimpfstoff sehr kranke, vorerkrankte Kinder immunisieren, Kinder zum Beispiel mit einer Leukämie oder sowas, weil bei denen unter Umständen kann das Körper nicht mal mit dem abgeschwächten Virus klarkommen.
Ja. Hatten Sie jetzt noch irgendwelche Impfnebenwirkungen, die so ganz klassisch und typisch sind?
Also die klassischen und typischen, die üblichen, habe ich alle erwähnt. Das ist das, was man im Leben erwarten kann. Es gibt Sachen, die selten sind und manche kann man gar nicht vorhersagen. Sowas wie eine allergische Reaktion auf einen Impfstoff kann auch passieren, aber das ist äußerst selten. Das sind so eine in 100.000 Impfungen kommen mit oder auch seltener kommen mit einer allergischen Reaktion. Bei Covid-mRNA-Impfstoffen zum Beispiel wurde auch eine Herzmuskelentzündung verursacht, besonders bei jungen Männern, so ungefähr um 18, 20 Jahre alt. Das hat auch dazu geführt, dass man auch die Dosis angepasst hat und dass dann diese Männer bekamen weniger als die Dosis, die wurde empfohlen bei den Senioren. Und dann waren auch diese Nebenwirkungen seltener. Und auch muss man sagen, solche Komplikationen sind noch immer richtig selten, so eins in 10.000 Fälle oder weniger. Und ich glaube, wenn man spricht von Nebenwirkungen, man muss immer im Auge betrachten und noch immer halten, dass alle diese Infektionen, wenn es zu einer Infektion kommt, können wesentlich größere Probleme verursachen als alles, was man mit der Impfung verbindet. Wir leben in einer Welt, wo viele von diesen Infektionen gar nicht mehr vertreten sind. Es ist äußerst selten, dass ein Kind Masern hat. Und das war nicht immer so. Als ich noch ein Kind war, da gab es noch immer Kinder, die Masern hatten und manche hatten es überhaupt nicht gut. Dadurch, dieses Erfolg von Impfstoffen hatte dazu geführt, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo die Menschen mittlerweile vergessen, was war der Anlass, dass wir überhaupt unsere Kinder impfen.
Was müssen wir noch über Totimpfstoffe und Lebendimpfstoffe wissen, also Unterschiede, Vor- und Nachteile?
Wir erwähnen, diese Lebendimpfstoffe sind mit höheren Risiken verbunden. Der Grund, wieso wir trotzdem sie nutzen, ist, dass bei den allermeisten Kindern die Lebendimpfstoffe doch ein gutes Sicherheitsprofil haben und eine besonders lang anhaltende Immunität bieten. Masernimpfstoffe können tatsächlich Jahrzehnte einen Impfschutz anbieten. Und das ist natürlich ein erheblicher Vorteil gegenüber den abgetöteten Impfstoffen, die nicht lebendigen Impfstoffen, wo man nach einigen Jahren auch einen Booster haben muss.
Jetzt haben Sie schon mRNA-Impfstoffe vorhin auch einmal angesprochen. Was hat man jetzt nach Covid oder während Covid vielleicht dazugelernt? Welche Erfahrungen, welche weiteren Schritte folgen daraus?
Die mRNA-Impfstoffe haben uns ermöglicht, etwas wirklich Wichtiges. Und das ist eine sehr schnelle Anpassung von Impfstoffen auf ein neues Antigen, auf eine neue Zielscheibe für unser Immunsystem, sodass wir zum Beispiel durch mRNA-Impfstoffe immer wieder die neuen Varianten von Covid abzielen können und könnten. Und das ganz große Vorteil dabei ist, dass die Herstellung von mRNA-Impfstoffen ziemlich einfach ist und kann sehr schnell angepasst werden. Wenn wir zum Beispiel einen Nicht-mRNA-Impfstoff, ein lebendiges Impfstoff, basierend auf eine, was weiß ich, Adenovirus-Vektortechnologie hergestellt haben und dann merken, oh, jetzt aber brauchen wir ein neues Impfstoff, weil da kommt jetzt Mpox als eine neue Seuche und wir brauchen ein Pockenvirus-basiertes Impfstoff. Die Umstellung für die Herstellung in eine Impfstofffabrik ist gewaltig. Das ist richtig ein großes Ding. Da muss man neue Zellen einbringen, da muss man ganz neue Protokolle entwickeln. Das ist überhaupt nicht etwas, was man in wenigen Wochen machen kann. Da braucht man schon Monate, um sich umzustellen. Und bei mRNA-Impfstoffen geht diese Umstellung buchstäblich in Tagen. Man kann dadurch sehr flexibel im Laufe einer Pandemie etwas machen. Das ist deswegen ein Grundbaustein für zukünftige pandemische Vorbereitungen, dass wir auch sehr schnell solche Impfstoffe herstellen können, die ganz neuartig sind und die einen Immunschutz anbieten können im Laufe von wenigen Monaten, wie es eigentlich auch der Fall war im Laufe der Covid-Pandemie, wo ehrlich gesagt keiner hat damit gerechnet, dass wir in weniger als ein Jahr ein zugelassenes Impfstoff auf den Markt bringen werden.
Aber ich habe herausgehört, dass das dann nicht so lange hält?
Das hält aber dann nicht so lange. Also zumindest die mRNA-Impfstoffe gegen Covid halten nicht so lange. Das ist aber eher ein Problem vom Antigen, von den Spike-Protein aus dem SARS-Coronavirus 2, weil es gibt auch Proteinimpfstoffe, die buchstäblich sind, dieses Spike-Protein selbst in eine lösliche Form. Und sie halten auch nicht wesentlich länger als die mRNA-Impfstoffe. ist eine Besonderheit von diesem Antigen als Zielscheibe. Ob mRNA-Impfstoffe jetzt gegen andere Keime länger anhalten wurden, da glaube ich, ist die Datenlage noch nicht so ganz klar. Wir haben jetzt etwa neuere Daten mit RSV. Für RSV gab es bereits auf dem Markt Proteinimpfstoffe. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass da gab es Studien dazu, dass auch diese Immunität hält ungefähr für 2 bis 3 Jahre. Ab dem 3. Jahr ist das Immunschutz unterhalb von 50%, was grundsätzlich gesehen wird als unausreichend. Und die mRNA-Impfstoffe sind auch hier wahrscheinlich ebenso kurzfristig wie die Proteinimpfstoffe. Und dadurch wäre es schon vom Vorteil, wenn man andere Ansätze hätte, die länger anhalten würden.
Und wenn sich jetzt jemand entscheiden müsste oder generell gibt es irgendwie eine Empfehlung, ob ich jetzt lieber Totimpfstoffe oder Lebendimpfstoffe nehme, also gibt es da eine klare Vorgabe oder Empfehlung oder?
Grundsätzlich, die STIKO-Empfehlungen werden immer gehen in Richtung vom weniger Risiko, also lieber Totimpfstoffe als lebendige Impfstoffe. Wir wissen, dass das mit höheren Risiken verbunden ist. Aber bei manchen Impfstoffen, die auf dem Markt seit Jahrzehnten sind, wie besonders diese Masernimpfstoffe und Röteln und so, da ist das Lebendimpfstoff auch vom Vorteil und den kann man empfehlen. Bei Poliovirus, das ist da vielleicht interessant etwas noch für die Zuhörer, weil da gibt es ein interessantes Zusammenhang. Die Polioimpfstoffe, die Schluckimpfstoffe, waren die abgeschwächte Viren. Die sind richtig gut in dem Sinne, dass sie die Verbreitung von dem Wühltyp-Virus verhindern. Das Nachteil aber ist, dass diese lebendigen Impfstoffe sich selbst verbreiten und selten, aber doch, die Zahl ist nicht null, manchmal verursachen auch sie die ähnliche Kinderlähmungen wie auch das Polio selbst. Und dadurch hat man sich entschieden, besonders hier in Europa oder in Amerika, auf den Totimpfstoff umzusteigen, sodass man diese Fälle vermindert. Das Totimpfstoff aber kann die Verbreitung von dem Virus nicht verhindern, weil der Totimpfstoff wird angespitzt und der kann nicht die Immunität an den Schleimhäuten anbieten. Es kann nicht verhindern die Ausbreitung von diesem Impfstoffvirus, der jetzt sich befindet in der Umgebung. Also da sieht man, dass sowohl das eine als auch das andere Vor- und Nachteile haben. Und am Ende ist wirklich die Entscheidung von Fall zu Fall zu betrachten. Und das sind auch die Themen, mit denen sich die Kollegen in der STIKO jeden Tag befassen.
Was wollen Sie zum Schluss noch den Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht unschlüssig sind? Ach, nehme ich jetzt die nächste Impfe oder nicht? Mache ich Gürtelrose? Mache ich jetzt eine Grippeschutzimpfung? Mache ich nochmal Corona? Ich weiß es nicht. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
Reden Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Also wirklich, das ist das A und O. Reden Sie mit dem Arzt. Der Arzt kennt die Leute persönlich. Die Ärzte haben auch ein persönliches Kontakt, ein Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten. Und wenn das von mir kommt oder von Ihnen hier in den öffentlichen Medien, das hat ein geringeres Wert. Was der Arzt sagt, das kommt doch irgendwie besser an. Wir sollen uns auch wahrscheinlich viel Mühe geben, weiterhin die Ärzte und die Krankenschwester und die Lehrer in den Schulen und solche Multiplikatoren zu schulen, weil das persönliche Bezug ist derjenige, der auch besser ankommt. Und dann, wenn wir auch tatsächlich viele Leute erreicht haben, dann kann man auch als Gesellschaft klarstellen, was wirklich Sinn ist, was ist von Vorteil und wie wir den Menschen helfen können.
Dann danke ich Ihnen für die Zeit und für Engagement und Ihr Plädoyer fürs Impfen. Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
Tschüss.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.